So, zweiter Advent. Paul hat ja vorher schon das gefragt, mit dem Einkaufen, mit dem Geschenke und so weiter. Das legen wir jetzt mal alles auf die Seite und sind jetzt gegenwärtig hier. Ihr seht, es geht um Daniel. Aufbruch zur geistlichen Reife. Und wie ihr wisst, das Buch Daniel haben wir schon mehrmals jetzt eigentlich gesagt gehabt. Wir werden die Bücher oder die Kapitel 1 bis 6 werden wir miteinander behandeln. Heute ist das Kapitel 6 dran. Das Daniel-Buch ist so zweigeteilt. 1 bis 6 ist mehr die Geschichten Daniels mit seinen Freunden, was sie erleben in der Fremde in Babylon. Und ab Kapitel 7 bis 12 ist nicht minder interessant, ist genauso interessant. Aber da sind ganz viele Prophetien drin, wo Daniel bekommt, die in Bezug haben auf das Ende der Zeit, was da kommen wird. Aber unser Fokus in dieser Predigtreihe ist eben Daniel, Buch Kapitel 1 bis 6, diese Geschichte. Und immer wieder unter dieser Fragestellung, was können wir da lernen für uns für hinsichtlich geistliche Reife? Ja? Und heute eben Daniel 6. Wer weiß, was da drin steht? Daniel 6. Daniel in der Löwengrube. Daniel in der Löwengrube. Eine Story, es gibt ja viele bekannte Geschichten in der Bibel, wenn man Kinderbibeln zu Hause hat, die Geschichte fehlt nicht, stimmt's? Weil das so eine bekannte Geschichte ist, Daniel in der Löwengrube, wir wissen ja schon, wie es ausgeht, er wird da bewahrt. Das ist nicht ganz heute mein Fokus, was in der Löwengrube passiert, sondern mehr das, was davor passiert in diesem Kapitel. Aber es ist eine geniale Geschichte, die einfach zeigt, wir haben jetzt vorher gesungen, wie groß und mächtig unser Gott ist, und das hat Daniel hier an dieser Stelle auf geniale Weise erlebt. Die Gefahr ist immer, bei so bekannten Geschichten wie Daniel 6, Löwengrube, tausendmal gehört, ja, schon oft, was soll da Neues kommen, nichts Neues unter der Sonne, da bitte ich euch heute High Attention, hohe Aufmerksamkeit nochmal. Gott will uns heute Morgen einfach durch die Geschichte Daniel 6 und wie gesagt, nicht so sehr was in der Löwengrube passiert, sondern das davor will echt zu uns sprechen. Ja? Und da will ich euch heute Morgen hier mit hineinnehmen. Und mal ganz kurz den Zusammenhang für alle, die jetzt jeden Sonntag da waren und sagen, oh, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Für manche, die da nochmal jetzt nicht so immer dabei waren, nochmal kurz diese Verbindung. Geschichtlicher Hintergrund. Ganz kurz, ihr seht hier drei wichtige Zahlen, nur dass wir das einordnen können. Wir schreiben das Jahr 605 vor Christus. In diesem Jahr hat Nebukadnezar, der babylonische König, das erste Mal Jerusalem eingenommen, besiegt. Er hat sie noch nicht komplett zerstört, die Stadt, aber schon besiegt und hat da die obere Schicht von Jerusalem mit nach Babylon genommen. Und da kam Daniel und seine Freunde im Jahr 605 nach Babylon. Alter 14, 15 Jahre alt. 587 war die zweite Belagerung Jerusalems und da wurde komplett Jerusalem und der Tempel zerstört. Also es war die Katastrophe pur fürs Volk Israel. Und das ganze Volk Israel wurde auch, oder ein ganz großer Teil des Volkes Israel, auch der Normalbürger, wurde in die Gefangenschaft geführt. 539 vor Christus war das babylonische Reich zu Ende. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wer war letztes Sonntag da, genau, müssen wir nicht handstrecken, aber letztes Sonntag ging es darum, diesen Wechsel von dieser Zeit, von dieser Herrschaftszeit der Babylonier, jetzt sind die Meder und Perser, das persische Königreich, kann man sagen, hat 539 begonnen. Ihr erinnert euch vielleicht, ihr letztes Mal da wart, da war der letzte König von Babylon, war Belsasar, das war das Kapitel 5 in Daniel. Und wir haben gesehen, welche fatale Folgen seine Unreife hatte, wo er im Suff, in seiner Trunkenheit, in seiner Selbstdarstellung fatale Entscheidungen getroffen hat. Und es war mit ein Grund, wieso noch am selben Tag sein Königreich verloren gegangen ist. Das ist das Jahr 539. So, in der Zeit sind wir jetzt, auch Beginn Kapitel 6. Wenn Daniel im Jahr 605 nach Babylon gekommen ist, mit 15, wie alt ist er dann im Jahr 539? 80. Wer ist hier über 80? Darf mal alle über 80-Jährige? Hey, ihr kriegt mal eine besondere Wertschätzung. Das sind echt, Und das ist heute besonders eine Botschaft an euch über 80-Jährige. Nein, nicht nur an euch, sondern an uns. Ihr gehört noch lange nicht, und das steht beim Daniel auch, wenn ich so sagen darf, ihr gehört nicht zum alten Eisen. Überhaupt nicht. Gott baut sein Reich mit Menschen jedes Alters. Gerade habe ich euch zu euch was gesagt, als junge Generation. Und das liebe ich in dieser Gemeinde. Hier sind dann Jung und Alt, die miteinander einfach diese Sehnsucht haben und Sehnsucht teilen, dass das Reich Gottes mehr und mehr sichtbar wird. Dass wir eine lebendige Gemeinschaft sind. Also Daniel, das müssen wir nur im Hinterkopf hören. Oder Hinterkopf hören, ne? Behalten, genau. Der ist 80 Jahre alt. Daniel, 80 Jahre alt. Und da müssen wir auch manchmal die ganzen Kapitel, 6 Kapitel werden beschrieben, von 15 bis 80, also wie lange war er da in Babylon? 65 Jahre. 5, 6 Kapitel. Wir denken manchmal, wenn wir die Bibel lesen, boah, bei denen, da ging jeden Tag die Post ab. Ja? Hey, die hatten auch ihren Alltag. Auch Daniel, da waren Jahre, wo stinkenormal waren. Ja? Aber wir werden gleich etwas sehen, was er sich bewahrt hat. Also wir schauen uns heute, sei ja schon Abend, war ich gestern beim Jugo. Für uns heute die spannende Frage ist, wie ist der alte Daniel drauf mit 80? Reife. Wie ist der alte Daniel drauf? Was sagt das Kapitel 6 über seine Reife aus? Hat sich in den Jahrzehnten von dem Jungspund 15-Jähriger, wo wir auch schon ganz stark Reife entdeckt haben, Take Your Stand, schon als junger Kerl, wenn ihr euch vielleicht erinnert, der nicht von der Kost des Königs gegessen hat, schon als 15-Jähriger klare Entscheidung getroffen hat, sich positioniert hat. Und jetzt ist er 65 Jahre später. Hat sich das weiter verstärkt, diese Haltung, diese Reife, oder hat sich's verflüssigt? Beides sieht man ja manchmal im Menschenleben. Die Frage ist ja schon interessant, warum werden manche zu geistlichen Väter und Mütter? Und bei manchen, da ist irgendwie was verloren gegangen unterwegs. Und sie sind nicht geistliche Väter und Mütter. Sie haben nicht diese Reife, die eigentlich Gott in ihnen entwickeln wollte. Was macht der Faktor Zeit hinsichtlich Reife? Wir alle werden älter, daher ist ein Predigtthema für uns alle. Was macht der Faktor Zeit? Und das sehen wir mal an Daniel. Ihr seht, in Daniel 6, 1 bis 6, jetzt habe ich meine Bibel unten liegen lassen, die muss ich noch hochholen. Das lese ich euch mal vor. Überschrieben diese 6 Verse in Daniel 6, 1 bis 6 mit Intrige gegen Daniel. Also, es beginnt mit Darius der Meder und Perser, übernahm die Königsherrschaft. Das ist eben 539 gewesen. Und da war dieser Darius, der Perserkönig, 62 Jahre alt, heißt es hier. Es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten. Denn jene und über diese 120 Statthalter setzte er 3 Minister ein, von denen einer Daniel war. Denn jene Statthalter mussten ihnen Rechenschaft geben, den 3 Minister, damit der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Statthalter, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Noch Vers 5 ein Stück. Da suchten die Minister und die Statthalter einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Also, ganz kurz, der Darius, der neue König, was tut er? Er muss erst mal organisieren. Er muss jetzt das Reich, damit es läuft, schafft er Strukturen. Das macht er, indem er 120 Statthalter einsetzt und über diese 120 setzt er eben diese 3 nochmal Minister ein. Interessant ist, auch der neue Herrscher hat irgendwie wahrgenommen, dass auch der 80-jährige Daniel, ist ja interessant, dass er den 80-jährigen Daniel noch zu einem seiner drei Hauptminister macht. Daniel hatte schon eine gute Position bei den Babyloniern, aber als neuer König hätte er auch sagen können, zack, ich tausche hier meine Leiterschaft aus. Aber er hat in Daniel etwas gesehen und etwas wahrgenommen, dass er sagt, diesen 80-Jährigen, den will ich weiter in meinem Team haben. Und nicht nur einer der 120, sondern einer der Dreien. Und sogar, heißt es ja, er beabsichtigte ihn sogar übers ganze Königreich zu setzen. Das ist dem Darius sein Ziel. Und dann ist es interessant, mit was wird es begründet? Da heißt es in dem Vers 4, in Daniel war ein außergewöhnlicher Geist. Interessant ist es, manche Übersetzungen sprechen da einfach, eben, welcher Geist ist da in ihm? Man kann sagen, der Heilige Geist. Andere Übersetzer sagen auch, weil in Daniel war ein scharfer Verstand. Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, man kann das nicht unbedingt trennen, wo der Heilige Geist im Menschen Raum hat und beim Menschen wirkt, da kommt Weisheit, weil er ein Geist der Weisheit ist, einfach dazu. Also er hatte da heißt es eben einen scharfen Verstand. Oder auch, man kann es auch übersetzen, oder weil auch eine außergewöhnliche Erfahrungsschatz in ihm ist. Also dieser Darius sieht in diesem Daniel, er spricht ja nicht in seiner heidnischen Sprache, ja, der hat der Heilige Geist, Ruach HaKadosh, aber diesen hebräischen Heiligen Geist, von dem weiß er ja gar nichts. Er sieht einfach in diesem Mann, da ist eine Weisheit, eine Reife und den muss ich unbedingt in meinem Team haben. Da ist der Gedanke, Gott bevollmächtigt mit seinem Geist Menschen, dass sie diese Bevollmächtigung nicht nur innerhalb der frommen Szene anwenden, sondern auch draußen dort, wo sie sind. Nimm den Heiligen Geist, nimm diese Weisheit, die du von ihm hast, in die Schule, in deinen Beruf, in dein Umfeld mit hinein. Auch dafür hat Gott und vor allem auch da diesen Geist gegeben. Die Folge ist absehbar. Was passiert? Das ist interessant. Was passiert? Diese Wertschätzung des Königs wird nicht von allen geteilt. Was macht sich breit? Es macht sich Neid breit. Alle Statthalter und die anderen zwei Minister sagen, was? Der alte Knacker, der 80-Jährige und dann noch ein Jude, der soll über uns herrschen? Da macht sich Neid breit. Ja? Wahrscheinlich in seinen Fähigkeiten zweifeln auch sie nicht. Aber da geht es um ihre Stellung und um ihre Position und sie haben keinen Bock, sich diesem Daniel unterzuordnen. Ich habe mal geschrieben für mich, Neid als bittere Wurzel, die echte Reife verhindert. Neid, ihr Lieben, das ist jetzt nicht mein Predigtthema, sollte es vielleicht mal sein. Ja? Neid ist das Grundübel der Menschheit letztendlich. Ganz kurz skizzieren, Kain und Abel, der erste Mord, aufgrund von was? Neid. Gott hat ihm sein Opfer angenommen, das andere nicht. Saul und David, der ganze Stress zwischen denen zwei, Saul erster König, David zweiter König, Saul wollte David umbringen, was war der Grund? Neid. Saul tötete 1000, David 10.000, haben die Leute gerufen. Boah, das hat was mit dem Saul gemacht. Neid ist aufgekommen. Jesus und die Pharisäer. Was war letztendlich der Grund? Machterhalt, aber auch Neid. Neid, dem laufen sie hinterher. Der hat Vollmacht. Seine Worte, der tut Wunder. Und wir, uns laufen die Leute in Scharen davon. Anfangen auch, Paulus wehrt sich mal dagegen. Das gibt es auch im Korintherbrief. Paulus, Apollos. Wenn man das zum Beispiel... Boah, der Apollos, das ist ein Sprecher und ein Redner. Und der Paulus, ja, ist ein eifriger Mensch, aber seine Predigten, wenn der vorne steht, der gibt nicht so viel her. Und da wollen sie die zwei gegeneinander ausspielen. Neid ist das Grundübel der Menschheit. Und Neid verhindert absolut jegliche Art von Reife. Wenn Neid in unserem Herzen nagt, dann können wir nicht zur echten Reife kommen. Wenn Neid in deinem Herzen nagt, dann kannst du nicht zur Reife kommen. Jetzt haben wir zwei Pastoren, Fulltime-Pastoren. Das ist ganz normal, dass Menschen vergleichen und gucken und machen. Wenn ich es zulassen würde, dass ich sage, oh, jetzt kommt da Neid in mir auf, gegenüber dem Paul, ja, was nimmt er für Position, was nimmt er mir weg? Was wäre die Folge, wenn ich dem Raum geben würde? Die Folge wäre, dass ich diesen Paul, so weit wie möglich, würde ich nie offen sagen, aber ich würde ihn versuchen, klein zu halten. Und das ist Unreife. Das andere wäre, wenn ich befreit bin von Neid, dann würde ich den Paul supporten. Dann würde ich sagen, Paul, scheißegal, setz den Blinker links, geh an mir vorbei, hab mehr Autorität, erreich noch mehr Leute, lass uns zusammenwirken. Und das ist Reife. Und jetzt rede ich nicht darum, dass ich ganz voll von immer von allem frei bin oder auch in anderen Bereichen. Wenn mal Neid da ist, dann geht es zuerst mal das zu bekennen und zu sehen, es ist Neid in meinem Herzen, dann musst du dich aber heilen lassen, sonst bleibst du unreif. Ohne geheilter Neid, ja, kannst du nie in diese göttliche Reife kommen. Versteht ihr? Amen. Können wir mal nur Amen. Amen. Oh Mann. Interessant ist es, die Statthalter versuchen aus dieser Unreife heraus jetzt Daniel anzuschwärzen. Und jetzt kommt das, was ich über Daniel heute sagen möchte. Daniel 6, Vers 5, da heißt es, ist echt interessant, sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Wow! Wenn das über einen Menschen gesagt worden ist. Die haben alles ausgecheckt. Ja? Die haben wirklich geguckt, oh, wo sind da vielleicht doch Leichen im Keller? Daniel, ja, mit deinen 80 Jahren, wo hast du dein Whisky im Schrank versteckt oder was weiß ich was? Ja, wo hast du vielleicht mal falsche Zahlen eingetragen, wie auch immer? Die haben nichts gefunden. Die haben nichts an Daniel gefunden. Interessant, auch nur kurz, können wir mal nachstudieren. Studieren doch. Alles das, was Kapitel 6, Löwengrube, gibt es dermaßen viel Parallelen zur Passion Jesu. Ja? Wo man eigentlich einen Anklagegrund sucht, findet nichts und dann der Herrscher trifft ein Urteil, obwohl er es eigentlich nicht will. Das sehen wir hier dann bei Meder Perser auch. Daniel 6 ist eigentlich eine prophetische Schau auf Passion. Ja? Aber das nur so nebenbei. Die finden nichts. So wird Daniel wahrgenommen. Daniel war. Und jetzt kommt's, mit 80 Jahren, Daniel blieb integer, Integrität. Er war, ein anderes Wort für integer sein ist eben, er war zuverlässig, er war treu. Reife hat was mit Treue zu tun, mit Zuverlässigkeit, mit Echtheit. Auf den kann man bauen. Jeder Arbeitgeber wünscht sich solche Mitarbeiter, wie Daniel es einer war, auf den man sich 100% verlassen kann. Treue. Darius, er war treu und das ist das Interessante, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit. Daniel hat nicht fünfe gerade sein lassen. Er war treu seinem Gott gegenüber, aber er war auch treu der weltlichen Obrigkeit gegenüber. Wir werden nur noch sehen, wenn es hart auf hart geht gegenüber denen zwei, wenn die treue Verbundenheit dann aufeinander prallt, dann entscheidet er sich ganz klar für die Treue Gott gegenüber. Ja? Wir sehen, Reife hat etwas mit Treue zu tun. Die Gegner wussten, wir können nichts gegen Daniel vorbringen, gegenüber Treue Darius gegenüber. Wenn irgendwie wir eine Chance haben, dann Treue hinsichtlich seinem Gott. Ich fasse es jetzt ganz kurz zusammen, was dann passiert. Sie finden nichts, wissen aber, dass er gläubiger Jude ist, der zu Gott betet. Sie veranlassen Darius, ein Gesetz zu unterschreiben, haben diese Idee, das war völlige Intrige. dass sie sagen, Darius, du bist unser großer König, 30 Tage lang soll man nur Bitten dir vorbringen, keinem anderen Menschen gegenüber, auch keinem anderen Gott gegenüber. Wer gegen dieses Gesetz verstößt, der muss in die Löwengrube, also letztendlich Todesurteil. Und der Darius, und das sehen wir wieder hier, ich weiß nicht, ob ihr es noch letztes Mal erinnert, schnelle Entscheidungen treffen, ohne groß nachzudenken, können fatale Folgen haben. Darius fühlt sich geschmeichelt, seine zwei Minister, Daniel war da nicht dabei, und sie sagen, wir alle, stimmt nicht, gelogen, die kommen und sagen, wir Minister, wir Statthalter, Darius, du bist unser Kaiser, unser König, und man soll nur von dir bitten, erwarten, und der Darius unterschreibt es. Und jetzt kommt das, was wir in Vers 11 dann lesen, die Haltung Daniels mit seinen 80 Jahren. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, also er weiß um die Konsequenzen, ging er hin in sein Haus, machte die Rollläden zu, betete nur noch ganz, ganz, ganz leise. Nein, ging er in sein Haus, so wie er es wahrscheinlich immer gemacht hatte. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hat. Der alte Daniel mit seinen 80 Jahren, ich weiß nicht, wie seine Knie waren, mit seinen 80 Jahren kniet er da nieder, betet gen Jerusalem. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Das war oft das Gebet der Juden, wo es nur heißt, gepriesen ist der Herr, unser Gott, König der ganzen Welt. Und Daniel betet es dreimal am Tag, weil ihm die Treue zu seinem Gott das absolut Oberste ist. Diese Reife kommt zum Ausdruck in dieser Treue. Er macht es, so wie er das die letzten 65 Jahre auch gemacht hat, betet er hier zu seinem Gott. Daniel ließ sich nicht einschüchtern, sondern ihm war die Beziehung zu seinem Gott mehr wert als sein eigenes Leben. Ich lese gerade einen Roman als Gute-Nacht-Lektüre, Kelch des Zorns, ist ein Roman über Dietrich Bonhoeffer. Und mich hat es wieder da neu bewegt, ja, diese Frage nach der Treue, nach wem richte ich mich, wo orientiere ich mich, was hat für mich mehr einen Stellenwert, take your stand, ja, wo die Nazis die ganze Kirche auch letztendlich gleichschalten und platt machen wollten und Bonhoeffer in der bekennenden Kirche Stellung bezogen hatte. Er ist nicht aus der Löwengrube gekommen, er wurde erhängt kurz vor Kriegsende. Aber auch hier, das hat mich neu bewegt, diese Treue, dieses Ringen, das ist manchmal der Durchringen, aber das zeigt etwas von Reife. Ich habe mal so formuliert, Treue und Furchtlosigkeit sind Ausdruck von Reife. Geschwister, Gott möchte in uns eine Treue und eine Zuverlässigkeit wirklich etablieren, mehr und mehr. Nochmal Treue im Sinne von zuverlässig, wahrhaftig, echt. Und jetzt sitzen sicherlich manche hier, die sagen, ich weiß Gott, ich bin manchmal auch schon untreu geworden. Ich habe das nicht so gelebt wie Daniel. Dann spreche ich dir diesen Vers heute Morgen zu. 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Paulus hat es nie gesagt, naja, die untreu sind, ist alles nicht so schlimm. Ja? Nein, da braucht es Buße, da braucht es Vergebung, wieder Neuanfang, wieder ein Aufstehen. Ja? Gott hat kein Problem dort, wo wir untreu sind. Er hat ein Problem, wenn wir liegen bleiben, in Selbstverdammnis, in Kaschieren von irgendwelcher Untreue. Damit hat er ein Problem. Aber mit Menschen mit einem bußfertigen Herzen und die kommen und sagen, Gott, ich habe es nicht so hinbekommen wie in Daniel. Ich bin dir untreu geworden. Dort ist er mit offenen Armen da und schenkt dir Vergebung und will das Thema Treue in deinem Herzen weiter etablieren. Wie kommen wir zur Treue? Wie kommen wir zur Treue? Das war einfach ein Satz, manchmal hat man das in der Predigtvorbereitung, wo plötzlich ein Satz so richtig da ist. Und es war dieser Satz: Treue ist kein Produkt eigener Anstrengung, sondern der Ausfluss einer lebendigen Gottesbeziehung. Treue kannst du nicht produzieren, wo du jetzt hinhockst und sagst, so, ab jetzt bin ich treu. Daniel betete 3-mal am Tag zu seinem Gott. Und es war nicht im Sinne von, oh, jetzt muss ich wieder beten, sondern er hat immer wieder, er hat eine Sehnsucht nach dieser tiefen Gemeinschaft. Und diese lebendige Gottesbeziehung daraus, wenn ich diesen Gott, du Paulus, Paul, du hast mal drüber gepredigt, über Erkenntnis Gottes führt auch zur Reife. Durch diese intime Gottesbeziehung, dort entwickelt sich Treue. Ja, wenn du Treue in deinem Leben entwickelt haben möchtest, dann such immer wieder die Gegenwart des lebendigen Gottes. Ihr Lieben, Treue ist so ein hoher Wert in der Bibel. Da gibt es so viele Verse, ihr müsst es mal gucken. Paulus sagt mal zu Timotheus und sagt, in diesem bekannten Vers 2, Timotheus 2, Vers 2, wo es sagt, gib es weiter, was ich dir anvertraut habe. Und dann gibt er ein Kriterium. Er sagt nicht, gib es weiter an die vollmächtigsten Prediger, an die, die meisten Wunder tun können. Sondern er sagt, Timotheus, das, was dir anvertraut ist, das vertraue wieder treue Menschen an. Die treu, die zuverlässig sind. Ich schließe mit diesem Gedanken, weil mich das auch sehr bewegt hat. Daniel ist 80 Jahre alt. Wir sehen, er hat diese Reife bewahrt. Wisst ihr, unsere Nachfolge ist kein Sprint, das habt ihr sicherlich auch schon öfters gehört, sondern ein Marathon. Und im Hebräer 13, Vers 7, sagt der Hebräerbriefschreiber was echt Interessantes. Er sagt, gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Und dann kommt's, schaut auf das Ende ihres Lebens und ahmt ihren Glauben nach. Was ist der Fokus? Schaut, wie sie durchgehalten haben. Nicht, dass man mal Zerbruch erlebt hat, dass man mal Abbrüche erlebt hat. Das ist bei jedem da. Aber schaut, wie haben sie durchgehalten bis zum Ende. Und ahmt diesen Glauben nach. Daher ich immer wieder komme, dass wenn ich für Menschen bete und manchmal Menschen echt auch manchmal in Verzweiflung sind, und dann gibt mir Gott immer wieder diesen Vers, wo Jesus auch in dem Gleichnis erzählt von den 10 oder verschiedenen Talenten, da sagt er immer, die es gut gemacht haben, du guter und treuer Knecht. Ja? Diese Treue, das ist das Entscheidende. Seht auf ihr Ende hin. Ich möchte uns herausfordern. Ist es in mir ein Anliegen, dass Menschen in mir etwas nachahmen können? Leute, bitte, bitte, lass uns mal hier falsche Bescheidenheit ablegen. Dass du sagst, oh nein, ich bin auch nur ein Mensch. Klar sind wir alle nur Menschen. Aber hier sagt der Hebräerbriefschreiber, schaut auf das Ende an und ahmt ihren Glauben nach. Dass ich sage, Gott, du siehst meinen Zerbruch auch, aber ich möchte, dass für andere, dass ich ein Orientierungspunkt bin. Auch besonders hinsichtlich eben Reife und Treue. Treuer, leidenschaftlicher Nachfolger. Wir wissen, wie das bei Daniel ausgegangen ist. Er kam in diese Löwengrube. Das Gesetz der Mede und Perser konnte man nicht mehr ändern. Der König war völlig verzweifelt. Er wollte Daniel unbedingt retten. Aber es ging nicht mehr, er konnte es nicht mehr ändern. Aber Daniel wurde bewahrt, da heißt es dann, mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Kommt ihr mal nach vorne als Worship-Team. Was nehmen wir mit? Über was möchte ich jetzt noch beten? Ich möchte vor allem über den Punkt 1 und 4 noch beten. Das ist mir so auf dem Herzen. Neid zerstört Leben und ist Ausdruck von Unreife. Und der Punkt 4, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Ich möchte beten und brechen diesen, ich sage das mal so, diesen verdammten Geist des Neides, der ein Ausdruck von Unreife ist. Und ich möchte dafür beten, wenn Menschen hier sind, die eben sagen, puh, Daniel, cool, wenn der so bis 80 so durchgehalten hat, ich krieg das so nicht hin. Ich will dir zusagen, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und dennoch will der Herr auch in deinem Leben das Treue etablieren. Lasst uns aufstehen. Ich möchte für uns beten.